Aufzeichnung läuft.
Ja, Rack steht.
Leute, Leute, was haben wir hier für Technikprobleme? Müssen wir nochmal eigentlich in die Grundschule? Müssen wir vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, eine Computersprache lernen?
Ich höre nichts.
Ich auch nicht.
Ich höre nichts.
Warum hörst du nichts?
Oh Mann, ey, Deutschland 2020.
Ich wechsle nochmal kurz den Router.
Du?
Ja, ich. Ich stelle okay. Nochmal alles komplett neu ein, kurz. Es geht ganz schnell.
Jetzt höre ich den Lutz nicht mehr. Jungs, was ist mit euch? Ich kann nicht mehr.
Ich zeichne auf. Ich weiß nicht, was ich aufzeichne, aber ich zeichne irgendwas auf. Auf diesem Computer, in irgendeiner Wolke, irgendwo auf diesem Planeten. I don't know.
Oh, no, 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 no. It's just 26. You should stick to talking about darts.
Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial, das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard, 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform, aus dem Madhouse, eure drei Spitzen mit Schirm, Schaft und Melone. Sascha, Lutz und Jana.
Ja, und dann geht es los, oder? Sind wir wieder dabei? 26. Das bedeutet 26 Darts ist wieder online und am Start mit unserer neuen Ausgabe. Hier ist der Podcast rund um das Thema Darts und auch noch viel mehr. Und wir sagen Hallo in unsere digitale Hörerschaft und natürlich da draußen an den Endgeräten. Jana ist dabei, Lutz ist dabei, Sascha
Hallo
ist
zusammen.
Da. Grüß und euch. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir dabei sind. Denn
wir sind noch nie so smooth reingekommen.
Ja, so, wir sind ja so Tech-Geek-mäßig jetzt auch unterwegs. Also das war ja ein Workshop, den wir in der letzten Stunde hier absolviert haben. Unfassbar. Also wenn ihr da draußen das mitbekommen hättet, gerade so das Thema Männer und Technik. Sascha, wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert gerade, aber letztlich liegt es einfach auch am Netz.
Oder am Alter.
Oder? Okay. Okay. Ja, lass uns lieber über Darts reden als über Technik. Ich glaube, da sind wir ein bisschen besser zu Hause, oder?
Ja. Ich hoffe es, sonst wird der Podcast nicht sonderlich gut.
Habt ihr das World Matchplay verfolgt?
Ladies first.
Also erstmal war ich überrascht. Wenn ich mal erstmal aus der Medienbrille sprechen darf, war ich überrascht, wie gut die PDC das aufbereitet hat. Also ich fand das jetzt mit ohne Fans fand ich das echt angenehm anzuschauen. Das haben sie echt cool gemacht. Und ja, also die großen Namen sind relativ früh raus, ne? Und ich glaube, einen, den müssen wir uns mal ganz oben auf den Zettel schreiben, und das ist Glenn Durrant. Also ich glaube, da hat die PDC echt einen Spieler gewonnen, der ihnen richtig gut steht.
Absolut, finde ich auch. Den hatte ich ja schon auf meiner Liste bei seiner ersten WM bei der PDC. Da hat er mich noch nicht glücklich gemacht beim Wettbüro, aber ist ein anderes Thema. Aber klar, das musst du jetzt immer auf dem Schirm haben. Überhaupt keine Frage. Ich fand es auch total angenehm zu gucken. Ich habe da auch irgendwie nicht so dramatisch viel vermisst. Ich glaube, dass es sehr schwer ist für die Spieler, so ein Feeling dafür zu bekommen, auch wenn sie das ja im Vorfeld schon ein bisschen testen konnten durch das ein oder andere Event. Aber so für den Zuschauer mit ein paar Einspielungen da hinten, mit der Video-Wall, ich finde jetzt für den Konsumenten am TV-Bildschirm oder wo auch immer im Stream, wenn du so ein bisschen Fan-Atmo hörst, ich dachte am Anfang immer, boah, beim Fußball fiel mir das immer so auf, wie gekünstelt und schlecht das rüberkommt, wenn da einer auf einmal auf irgendeine Taste oder den Regler hochschiebt, weil irgendeiner über links den Flankenlauf startet. Beim Darts ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen irgendwie. Das fließt so mit und stört mich persönlich jetzt gar nicht so dramatisch. Also, und der Fokus liegt irgendwie extrem auf dem, was die da machen. Also ist jetzt vielleicht auch kein gutes Zeichen.
Also ich bin schwer begeistert. Ich habe wirklich alles geguckt bislang und bin ja mega positiv überrascht. Ich vermisse tatsächlich die Fans eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Klar gehört das dazu und ist das schöner für die Spieler und auch für die Bilder, aber mich jetzt beim Darts gucken hat es mich überhaupt nicht gestört. Also ich auch emotional bin ich voll dabei bei Match von Gaga. Habe ich ja auf dem Sofa gekniet. Und es war ja auch das ein oder andere wirklich super spannende Match dabei. Also ich fand es überragend und das ist für die Zukunft, glaube ich, auch total wichtig, diese Erkenntnis, dass es ohne Fans funktioniert, ohne viel zu verlieren. Also entscheidender ist, glaube ich, dass das Spieltempo bleibt. Also es ist eine Weiterentwicklung, finde ich, auch der Super League. Also mit dieser eingespielten Atmosphäre, sie machen das auch gut, besser als im Fußball. Beim Darts fand ich es jetzt überhaupt nicht störend. Das Spieltempo ist geblieben. Der Lollipop-Man ist verschwunden. Wenn du nicht so überkritisch rangehst, ist es eigentlich genau wie vorher. Es fehlen nur die Zwischenschnitte ins Publikum. Und insofern, für die nächsten Major-Turniere muss man sich da eigentlich keine Gedanken machen.
Ich finde auch, dass es ein gutes Zeichen ist für den Dartsport, weil du das Gefühl jetzt hast, auch für die PDC, hey, wir können das in gewisser Weise in verschiedenen Modi veranstalten, sind da flexibel, je nachdem, was da auch noch kommt und noch kommen wird. Man weiß ja nie, wie es auch dann später im Herbst und so aussieht. Absolut, aber ein Punkt ist sicherlich, wie es für die Spieler ist. Und die sagen ja schon alle, es ist sehr ungewohnt, irgendwie ist das ganz anderes. Ne? Ja, sie freuen sich, aber keiner freut sich so richtig mit ihnen, wenn mal irgendwie ein guter Checkout gelingt oder was auch immer, oder mal eine 180 gebrettert wird. Also das ist sicherlich etwas, wo die sich viel mehr umstellen müssen, wie ich festgestellt habe, als wir Zuschauer.
Ein paar Gesetzmäßigkeiten sind ja trotzdem geblieben, auch ohne Zuschauer. Also, dass Ian White auf großer Bühne nicht so richtig was reißen kann. Dass Demi auf der anderen Seite, vielleicht hat es auch mit seinem Besuch bei uns in der Corona-Pause zu tun gehabt, dass er jetzt so stark wiederkommt. Aber er fühlt sich da wohl. Also braucht er vielleicht auch gar nicht die Fans, sondern man braucht einfach diese anderen Ausmaße einer Bühne. Das ist schon geblieben. Ansonsten, Jana hat es ja schon gesagt, viele Favoriten raus. Das wurde von den Kommentatoren im Fernsehen und auch so, was danach geschrieben wurde und erzählt wurde, ja auch viel auf diese besondere Situation geschoben, dass wir jetzt keinen der Top 4 mehr im Viertelfinale hatten. Das mag stimmen. Ich finde aber auch, dass es der Entwicklung im Darts zuzuschreiben ist. Also, dass man das jetzt vielleicht zum ersten Mal so in dieser Breite sieht. Man hat es auch bei anderen Major-Turnieren schon immer mal in Ansätzen gehabt, aber jetzt kommt es so richtig durch, ne? Dass eigentlich jeder Spieler unter den Top 20, Top 25 jeden schlagen kann und auch Qualität abliefern kann, um mit den ganz Großen mitzuhalten. Also das macht einfach einen Riesenspaß und steigert auch meine Vorfreude auf die nächsten Turniere wieder, weil der Kreis einfach so groß ist derer, die das Ding am Ende ziehen können.
Wir wollen jetzt gleich mal mit einem Mann sprechen und weil wir auch zuletzt ja eine Lady hatten, gehen wir jetzt wieder in die andere Richtung, sodass es auch immer ausgewogen ist, damit uns keiner was vorwerfen kann. Das geht ja ganz schnell über diese verrückten Social Medias und so, man weiß es ja. Dementsprechend reden wir jetzt gleich mit Deutschlands Darts-Manager Nummer 1. Ich glaube, so kann man ihn schon nennen. Yannis Selacoglu, der unter anderem ja Max Hopp, Martin Schindler, Christian Bunse und auch Marcel Scorpion, der ja Influencer ist, unter Vertrag hat, wie es ausschaut und was er dazu sagt und was sein Job so ist, das wird er uns erzählen. So, dann ist er jetzt da. Yannis, Grüße, herzlich willkommen in unserem Podcast hier 26 Darts.
Ja, ich grüße euch auch. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf einen netten Dart-Talk mit euch.
Vielleicht mal, weil ich es gerade angesprochen habe schon, Yannis, bevor wir auch so einsteigen in das, was dich ausmacht. Wir haben gerade gesagt, Deutschlands Darts-Manager Nummer 1, da steckt ja viel dahinter, nicht nur an Spielern, sondern an Arbeit, wie die Arbeit aussieht und überhaupt, wie man sowas wird und so weiter und so fort, wollen wir gleich besprechen. Aber weil wir gerade über das World Matchplay gesprochen haben, vielleicht auch mal eine Einschätzung aus deiner Seite, von deiner Seite. Wie hast du das so wahrgenommen? Wir haben gerade so ein bisschen diskutiert. Es unterscheidet sich ein bisschen aufgrund der Zuschauer, die nicht da sind, die Spieler, die das irgendwie anders aufnehmen. Wie ist da so dein Feedback von dem, was du vielleicht am Fernsehschirm vernommen hast?
Ja, auf jeden Fall ist das ein ganz großer Unterschied, finde ich, im Gegensatz zu den Turnieren, die wir kennen. Es ist sicherlich auch eine große Umstellung für die Spieler an für sich, denke ich. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Zumindest hat es mir so den Eindruck vermittelt, dass ja die Gegebenheit für viele dort jetzt nicht die normale war. Ne? Und dennoch finde ich, hat sich das spielerisch überhaupt nicht negativ ausgewirkt. Und vielleicht ist es jetzt für die nächste Zeit etwas, woran man sich als Spieler gewöhnen muss, ne? Und auch damit zurechtkommen muss. Ja, dennoch sage ich mal, an dieser Stelle hoffe ich, dass das sich wirklich bald wieder ändert. Werner von Molke, der Geschäftsführer von der PDC Europe, hat ja in seinem Kommentator anwesend dort bei Sport 1 ja gesagt, dass er davon ausgeht, dass die WM im Ali Pally mit Zuschauern stattfindet.
Für wie realistisch hältst du das denn?
Ganz ehrlich, eigentlich realistisch gar nicht, also von meiner Seite aus gesehen. Aber gut, vielleicht, wenn sie da jetzt nicht 3.000 reinlassen und die Sicherheitsabstände einhalten, kann das sicherlich der Fall sein, dass da ja vielleicht 500 reinpassen. Ich weiß es jetzt nicht. Vom Platz her, denke ich, würde es gehen. Dennoch, ja, man weiß jetzt nicht, was passiert. Es wäre schön. Ja, das Ali Pally ist für seine Akustik bekannt, für seine Feiern. Da wird jeder Spieler gefeiert. Da geht es gar nicht darum, wer spielt. Die feiern sich ja auch selber. Es ist eine tolle Atmosphäre und hoffen wir, dass es bald wieder zur Normalität wird.
Aber Sicherheitsabstand im Ali Pally stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also das kann ich von meinem geistigen Auge noch nicht so malen, das Bild. Und ich finde es auch schwierig, es ist noch so viel Zeit hin, jetzt steigen die Zahlen gerade wieder. Also klar wäre es schön, klar wäre es toll, aber da eine vernünftige Prognose jetzt abzugeben, finde ich auch sehr schwierig. Deswegen bin ich da auch eher bei dir, ja, und sehe das auch noch nicht so. Dass sie das wollen, das steht, glaube ich, außer Frage. Also wenn sie irgendwie eine Möglichkeit haben werden, Zuschauer zuzulassen, dann werden sie das hundertprozentig auch tun. Aber ob es diese Option überhaupt geben wird, schwierig.
Aber ich finde es schon mutig, dass sie es überhaupt aussprechen und diesen Weg gehen, ne? Weil damit sind sie irgendwie jetzt nicht nur im Sport, sondern überhaupt gerade eigentlich die Einzigen. Es wird alles abgesagt. Jetzt sind sie gerade beim Thema Weihnachtsmärkte, habe ich gestern noch gelesen. Und ich meine, so große Events brauchen ja einfach eine mega vorläufige Planung. Die müssen ja jetzt in die Planung gehen. Und wenn man jetzt schon sagt, aus Risikobereitschaft, man geht das nicht ein, das Risiko, man sagt dieses Event ab, dann wäre das vielleicht die einzig sichere Variante, aber es würde uns halt irgendwie die Chance auf eine Darts-WM nehmen. So, ne? Und deswegen finde ich das eigentlich gut, dass sie zumindest mal sagen, wir probieren es. So.
Also ich glaube, dass sie, wenn am besten eine clean WM spielen, also das bedeutet jetzt im Sinne ohne über Zuschauer nachzudenken. Also darüber nachdenken können sie natürlich und das ist auch legitim und natürlich musst du versuchen, deine Hygiene- und Sicherheitskonzepte frühzeitig zu erstellen, dass wenn du Signale von der Politik, in dem Fall jetzt in England, in Großbritannien bekommst, dass du dann am Start bist und loslegen könntest. Aber ich glaube, bevor du 500 Leute, was echt eine gute Zahl ist, glaube ich, Janis, das ist gar nicht so falsch gedacht, dass man dann denkt, hey, drei geht sowieso nicht da rein, weil wie willst du da irgendwas in dem Sinne des Hygienekonzepts gewährleisten? Dann machst du es vielleicht mit 500. Aber dann, glaube ich, ist es eben auch nicht dieses Ali-Pally-Feeling. Dann würde ich sogar eher clean zu Ende spielen, wie jetzt Blackpool, wollte ich jetzt gerade schon wieder sagen, wie in Milton Keynes. Dann passt das, glaube ich, sogar besser ausnahmsweise mal zu so einer WM. Das ist, glaube ich, dann sogar auch besser für die Spieler. Dann hast du dich jetzt vielleicht daran gewöhnt, kriegst so einen Rhythmus und auch ein Gefühl dafür, wie Turniere auszusehen haben in der nächsten Zeit. Und dann würde ich sogar eine WM, sage ich jetzt als Mensch, der häufig im Ali Pally war und es echt lieb da, aber ich glaube, dann wäre es besser, wenn du auf Zuschauer verzichtest. Wenn, vom Stand jetzt, und wir wissen ja nicht, was passiert, von daher reden wir gefühlt ja auch über ungelegte Eier eigentlich.
Ja, dann lass uns doch über gelegte Eier reden.
Genau, gelegte. So, und unser Huhn fängt an. Bitteschön.
Janis, Sesch hat dich eben angekündigt als Deutschlands Darts-Manager Nummer 1. Vielleicht kannst du uns jetzt, oder unsere Zuhörer vor allem zu Beginn, einfach mal mitnehmen und uns mal sagen, was ist dein Job überhaupt? Wie können wir uns deinen Arbeitsalltag vorstellen? Ja, nimm uns da doch einfach mal mit.
Okay, vorab möchte ich erstmal sagen, dass ich mich gar nicht als Manager sehe. Aus dem einfachen Grund, ich habe das weder studiert, noch habe ich da fachmännische Kenntnisse sozusagen. Das hört sich jetzt ein bisschen ulkig an. Es ist quasi so entstanden aus einem Zufall. Ja, und der Zufall hat natürlich mit Martin begonnen. Und ich Martin bin in erster Linie wirklich nicht... nicht der Manager, ja, ich bin wirklich der gute Freund, ja, bei schwierigen Momenten, bei guten Momenten, bei Momenten, wo man jetzt nicht mit der Situation klarkommt. Wir reden jetzt hier über Jugendliche, damals jetzt noch Martin, beziehungsweise als noch Christian dazugestoßen ist, war er erst 21. Max ist jetzt letztes Jahr dazugekommen. Das sind wirklich junge Leute, die haben jetzt auch noch nicht so viel Lebenserfahrung. Da ist immer für mich immer wichtig gewesen, auch denen eine verständliche Sichtweise weiterzugeben, um auch schwierige oder schlechte Momente ja auch als ganz normal anzusehen und wieder runterkommen zu lassen, das nicht dramatisieren, dennoch den Ernst des Spiels zu verstehen geben, worauf es ankommt, sich nicht ärgern, die Niederlagen gehören mit dazu. Also ich bin wirklich ein guter Freund. Der Alltag für mich ist, dass ich, wenn jetzt Normalität wäre und die ganze Turnierserie fortlaufend wäre, da kümmert man sich um die Buchungen, die Transfers, die Hotels, macht die Anmeldungen, was ja natürlich auch wichtig ist, dass wir kennen das von Max, leider hat er es damals versäumt, sich für zwei Turniere anzumelden. Also es sind kleine Sachen, die trotzdem für einen Spieler, denke ich, wichtig sind, wenn man jemanden hat an der Seite, der alles abnimmt, ne, und zu dem man auch hundertprozentiges Vertrauen hat. Und das kann ich wirklich beruhigt sagen. Also ich vertraue meinen Jungs, aber im Gegensatz vertrauen sie mir auch zu 100%, alle drei natürlich. Und das macht uns eigentlich auch so stark und auch in schlechten Phasen, die gibt es immer wieder. Zum Beispiel, wir sehen sie jetzt bei Martin.
Aber das sind doch schon viele Facetten, die so ein Managerberuf auch tatsächlich ausmachen. Also für die Jungs da zu sein, sich wie so eine Art Sekretär, dann eine andere Disziplin darum zu kümmern, um Anmeldung bei Turnieren, um Flugbuchungen, um Hotels. Aber eben auch wirklich so eine persönliche Beziehung zu haben. Also ich finde schon, das ist nicht alles, aber das sind schon, finde ich, ganz klare Aufgaben und Kriterien, die so ein Manager erfüllen muss und abarbeiten muss, oder?
Ja, ist richtig, Lutz, ist richtig, finde ich auch. Es ist auch nicht einfach, muss ich sagen. Es kostet mir auch wirklich viel Kraft mittlerweile. Die Beraterfunktion an für sich, ja, man muss ja die Leute auch, die Jungs, in vielen Hinsichten haben sie ja eine andere Ansichtweise, manchmal ist sie auch, wir machen ja alle auch Fehler, ne? Also ich inklusive, und dennoch muss man ja natürlich auch, wenn die eine Meinung haben, die eigentlich falsch ist, denen ja auch etwas verständlich rübergeben, dass das falsch ist, damit sie es aber auch verstehen. Ne? Und da muss ich auch wirklich sagen, da bin ich wirklich stolz auf die Jungs, weil sie sind wirklich gar nicht egoistisch in vielen Hinsichten und machen sich wirklich auch Gedanken drüber. Ein, zwei Tage und dann kriegt man einen Anruf, ja, ich habe mir das nochmal überlegt, du hast recht. Und dann gibt es einem natürlich auch noch mehr Motivation und mehr Kraft, immer ja weiterzumachen und die Ziele aus dem Augen nicht zu verlieren. Ne?
Um auch nochmal vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das nochmal verständlich zu machen, weil du auch gesagt hast, okay, ich habe das ja in dem Sinne gar nicht studiert, aber meine Güte, das hatte Uli Hoeneß übrigens auch nicht, der irgendwann mal Bayern-Manager geworden ist. Der ist da auch ein bisschen einfach so reingerutscht. Das kann ja in vielen Jobbereichen im Leben passieren. Aber erklär auch nochmal ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so deinen Background. Wo kommst du her? Du bist ja ein ehemaliger Dartspieler. Erklär mal so ein bisschen deinen Werdegang, damit wir das auch noch so vom Hintergrund ein bisschen besser einschätzen können.
Ich hatte 2009 angefangen, Dart zu spielen, so richtig in einem Verein. Und alles resultierte durch meine Insolvenz, muss ich dazu sagen. Also meine schlechteste Phase war so wie sozusagen meine neue Geburt. Ne?
Du hattest ein Restaurant bis dahin, ist das richtig?
Ich hatte ein griechisches Café hier in Berlin Und ja, zu jungen Jahren, man ist jung, macht Fehler, handelt falsch, alles lehrreich für später. Ich bin keiner, der runterfällt und liegen bleibt. Ich stehe immer wieder auf. Und letztlich habe ich mich dann aus dieser Situation natürlich befreit, indem ich ganz normal arbeiten gegangen bin in einer Reinigungsfirma. Ich habe Treppen sauber gemacht, also Aufgänge. Und hatte zum ersten Mal in meinem Leben Wochenende frei und konnte mich mit dem Dart spielen, was eigentlich immer meine Leidenschaft so nebenbei war, wirklich mehr beschäftigen. So fing es an, dass ich gleich hier lokal in Berlin wirklich eingeschlagen habe, auch Berliner Vizemeister wurde. Dann hat man quasi andere Ziele vor Augen gehabt. Ich war immer ein fairer Spieler, hatte natürlich ein gutes Image in der Dart-Szene. Man hat dadurch natürlich viele Bekanntschaften, Freundschaften geschlossen und unter anderem natürlich mit Martin. Ja, Martin war damals 16. Ja, und als es dann zu Turnieren kam, auch außerhalb Berlins, hat man auch Zeit miteinander verbracht. Es waren Jugendliche, man hat ein bisschen auf die aufgepasst, hat die angefeuert. Die hatten natürlich mehr Biss als wir. Und so hat sich's dann irgendwann mal entwickelt, dass ich selber als Spieler meine Grenzen gesehen habe und wusste, Janni, so gut wie die da oben wirst du nie werden. Also ich war da wirklich sehr realistisch und habe mir auch da nichts vorgemacht. Dennoch, durch die Lebenserfahrung wollte ich jemanden unterstützen, der dieses spielerische Potenzial besitzt. Und der erste Spieler war damals Daniel Zügler. Martin ist dann irgendwann mal zu mir gekommen, hat gesagt, Janni, wenn du mir diese Chance geben würdest, die du Daniel gegeben würdest, würde ich dich niemals enttäuschen. Und dieser Satz hat es eigentlich dann begonnen, dass ich gesagt habe, ja, Martin ist ein guter Junge, der hat Charakter und dem gibst du diese Chance. Ja, und so hat es angefangen, dass ich das erste Jahr mit ihm überall mitgereist bin und ihn unterstützt habe. Und ja, wie man dann gesehen hat, nach kurzer Zeit hat er gute Schritte nach vorne gemacht, hat sich entwickelt, gute European-Turniere gespielt.
Ja. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt deine Jungs fragen würde, was du jetzt, wenn du es auf drei Qualitäten runterbrechen müsstest, was sind so drei Schlagwörter, wo die sagen würden, deshalb ist Janis unser Manager, Mentor, Begleiter, nenn es wie du magst.
Also die Loyalität auf jeden Fall. Vertrauen. Die Freundschaft, so, also ich sehe die ja wie meine Kinder oder kleinen Brüder, wie kann man das beschreiben? Das ist halt nicht dieses Kommerzielle dahinter in dem Sinne. Der Erfolg ist eigentlich an erster Stelle. Aus Jungs, die wirklich Potenzial haben, etwas Großes zu erreichen und zu erstellen, ne? Spieler zu formen, den Weg, sage ich mal, frei schaufeln. Ja. Also Loyalität, denke ich, schätzen die an mir, das Vertrauen schätzen die an mir und die Freundschaft.
Also es klingt ja alles sehr, sehr romantisch und ich habe dir da auch gerne, ja, ich glaube dir das auch und ein bisschen kenne ich dich auch oder habe dich ja schon mal gesehen auf der einen oder anderen Veranstaltung und auch im Umgang mit dem einen oder anderen Spieler, aber jetzt müssen wir mal sagen, das sind ja zumindest bei Max und Martin, die leben davon. Ne? Also es ist jetzt ja nicht nur auf Freundschaft und nach einer Niederlage wieder aufbauen, da muss ja auch ein bisschen Kohle in die Kasse kommen und auch für dich. Ja, ich weiß nicht, ob du immer noch Treppen putzt oder putzen musst oder überhaupt die Zeit dafür findest, noch einem anderen Beruf nachzugehen, aber da muss doch in der Kasse auch mal ein bisschen klingeln.
Ja, tatsächlich war das ja ein Übergang damals mittlerweile. Ich sage jetzt nicht, dass ich Millionär bin, aber uns geht es jetzt nicht schlecht. Wir haben auch damals einen Online-Shop gegründet und durch die Teilnahme an der Promidarts-WM ist eine gute Bekanntschaft und Freundschaft entstanden mit Marcel Scorpion, mit dem ich jetzt eine Partnerschaft habe bei diesem Startup er das ja über seinen YouTube-Kanal promotet und ja, man finanziert die Jungs auch durch diese Erwerbe.
Das musst du nochmal erklären. Du finanzierst die darüber? Also ich hatte jetzt eigentlich eher gedacht, dass du da auch ein bisschen was rausziehst. Also wenn, weiß ich nicht, Martin Players Championship mal eine dritte Runde erreicht oder Max irgendwo im Viertelfinale steht, dass es da eine Prozentzahl gibt, wovon dann auch was in deine Tasche läuft.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Man ist prozentuell beteiligt, also an Martin und Christian ist eine Vollfinanzierung, also die sind mit überhaupt keinen Unkosten verbunden. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil es quasi damals so auch begonnen hat. Man hat das Risiko getragen. Irgendwo hat jeder seinen Anteil dazu beigetragen. Martin das Spielerische, beziehungsweise Christian und ich das Finanzielle. Und die ja, Geduld und ich sage jetzt mal Sicherheit. Ne? Man konnte das jetzt garantieren für die nächsten 5 Jahre, dass da genug ja, bereitsteht, damit die Turniere spielen können. Mhm. Das war jetzt eigentlich nicht das Problem. Natürlich, Max ist jetzt separat zu behandeln. Er finanziert sich selber und allergrößten Respekt davor. Dann hofft man natürlich auch auf Sponsorenunterstützung. Die ist jetzt momentan jetzt auch nicht schlecht bei uns, muss ich sagen. Wir haben mit Bulls Niederlande einen guten Partner an der Hand und zur Seite, der für uns auch viel tut, aber die Jungs natürlich auch für den Sponsor eine Menge Werbung machen.
Das heißt, du hast mit Max läuft das anders. Da hast du irgendeinen anderen Deal. Das heißt, du bist dann angestellt oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau. Da ist Lutz tatsächlich nicht das Finanzielle für mich die erste Stelle, was ich vorhin schon erwähnt habe. Für mich war es wichtig, dass Max durch seine, ich sage jetzt mal, schlechte Erfahrung, ohne jetzt hier niemandem die Schuld geben zu wollen, ich sage immer, bei einem Streit oder bei einem Ehestreit ist nie einer schuld, da gehören immer zwei dazu. Und er war auch jung und hat halt mit dem alten Manager nicht funktioniert, was eigentlich nicht schlimm ist. Das versuche ich ihm immer wieder zu erklären und er hat es auch mittlerweile verstanden. Es ist wirklich eine Lebenserfahrung. Man muss auch negative Erfahrungen machen, aber daraus lernen. Fehler zu machen, finde ich nicht schlecht. Ja, sie nicht zu wiederholen, das ist wichtig. Und ich wollte ihm auch natürlich diese Sicherheit geben, dass ich ihm sage, weißt du was, es gibt auch Leute, die dir helfen möchten, ja, damit du dich quasi ja auch zu einem Charakter formst, ja, zu einem Spieler. Und er weiß das zu schätzen. Seine Eltern bzw. sein Vater ist auch mit integriert und hilft ihm auch sehr viel. Und ja, es macht so Spaß, auch viele Sachen dann als Entwicklung zu sehen.
Kann man dann sagen, dass du bei Max nur eine sportliche Beratungsfunktion hast und gar nicht dann auf Sponsorenakquise gehst, im Fall von Max jetzt?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also da mache ich eigentlich auch das Rundum-Paket.
Okay, alles klar.
Also da bin ich eigentlich für alles zuständig. Wie gesagt, also bei uns ist das, wir sprechen viel miteinander. Da geht es gar nicht darum, wer etwas zu sagen hat. Wir gucken uns jede Sache an, die vielleicht auch manchmal nicht Sinn macht, manchmal macht es Sinn. Also das ist schon sehr, ich sage immer so, demokratisch. Ne? Man wägt die Gegebenheiten ab und muss nicht immer auf das Kommerzielle schauen.
Ich habe ein paar, das sind aber auch schnelle Fragen, die sind schnell beantwortet. Die beziehen sich nämlich alle auf deine Jungs. Wir haben die mal Tops genannt, weil die so spitz formuliert sind. Und die erste wäre, wer ruft am häufigsten an? Sprich, wer geht dir am meisten auf die Nerven?
Max.
Okay. Wer ist am verplantesten? Wen musst du am öftesten daran erinnern? Weiß ich nicht.
Martin. Ich weiß schon was von Martin.
Passt aber irgendwie. Wer hat die anstrengendste Macke oder worauf musst du bei wem am meisten achten? So, weiß ich nicht. Nicht zu früh anrufen oder...
Also die anstrengendste Macke hat tatsächlich Christian, weil ich sage immer, die Bombe tickt.
Ja, also auch besonders anstrengend fürs Umfeld. Wer von deinen Jungs hat die längste Leitung?
Die längste Leitung?
Ja, wem muss man es vielleicht zweimal erklären?
Max.
Max tatsächlich? Da hätte ich jetzt auch Martin gedacht, nach deiner Antwort bei verpeilt. Wer braucht die längste Zeit, um zu antworten?
Martin.
Wen erwischst du am häufigsten mal so auf dem falschen Fuß oder wer ist extrem launisch? Christian.
Vermutlich. Tatsächlich eigentlich
glaube ich
keiner.
Auch.
Keiner. Eigentlich keiner. Launisch okay. Ist keiner von den dreien.
Okay, also es muss bei Christian schon einen Grund haben.
Ja, Christian ist privat. Wirklich, wir lachen sehr viel gemeinsam. Also er hat auch eine Ader, die ist wirklich sehr, sehr witzig. Man muss halt für seinen Humor einen Geschmack haben, denke ich.
Okay, gut. Wer hat aus deiner Sicht spielerisch das größte Potenzial?
Okay, das größte Potenzial spielerisch, das ist jetzt eine sehr knifflige Frage. Ich würde sagen Christian.
Okay.
Und ich würde das begründen, weil Christian, das habe ich aber auch schon öfters gesagt, mit dem besten Wurfstil in meinen Augen hat. Von allen Dartspielern, die man kennt.
Ja. Stimmt es eigentlich, dass er, fällt mir da gerade ein, wenn ich da kurz reingrätschen darf, stimmt es eigentlich, dass er den Namen Bunsenbrenner so mal überhaupt gar nicht mag?
Überhaupt nicht. Er mag generell keine Spitznamen.
Schlecht.
Er ist, wie gesagt, Lott, er ist unique. Deswegen lieben wir ihn.
Okay. Gut.
Letzte Frage. Wer von den Jungs ist am fleißigsten? Wer steht am meisten an Bord?
Max.
Gut, in der Kürze liegt die Würze. Haben wir doch ein bisschen was erfahren bei diesem Quick-Effekt von Jana. Danke dafür. Lass uns kurz mal vielleicht auch den sportlichen Ausflug bei Max machen. Wie nimmst du ihn gerade wahr? Man kann ja schon klar sagen, keine einfache Zeit für Max Hopp, steht durchaus. Man sagt immer so schnell, steht unter Druck. Man steht immer irgendwo unter Druck, das ist mir klar. Aber jetzt kommt ja auch eine Phase, ich glaube, bei dem gehen ja demnächst jetzt auch mal roundabout, glaube ich, 64.000 Pfund raus. Order of Merit, wird es gefährlich, dann auch vielleicht Richtung WM und so. Wie nimmst du ihn gerade wahr in so einer Situation, wo du als Spieler vielleicht jetzt auch bereit bist abzuliefern, auch wenn die Summer Series so toll war, aber du ja irgendwie auch nicht genau weißt, ob du überhaupt abliefern kannst, weil die Turnierlandschaft schwierig zu durchdringen ist momentan. Wie ist so deine Bewertung von Max sportlich und auch im Hinblick auf das, was kommt?
Ja, tatsächlich muss ich sagen, sieht das alles recht relaxed. Macht sich jetzt da wirklich nicht verrückt, Sascha. Und das gehört auch mit zu seiner Entwicklung. Früher wäre er wahrscheinlich in Panik geraten. Er hat mir auch damals seine Gefühle anvertraut, als es mit Martin wirklich sehr, sehr gut lief und er da ja auch sehr in der Kritik war, beziehungsweise auch eine sehr schlechte Zeit hatte. Ja, spielerisch, menschlich, eigentlich auf jeder Ebene hat sich Max weiterentwickelt. Die Summer Series sind tatsächlich überhaupt nicht gut gelaufen für Max. Ich hatte ihn 2 Wochen zuvor besucht und man hat auch gesehen, bei der Home Tour hat er wirklich anständige Darts gespielt. Und ich habe wirklich ihm auf dem Weg mitgegeben, dass er wirklich sich nicht nur auf das Wesentliche konzentrieren soll, sondern er soll auch jetzt ranglistentechnisch sich nicht da verrückt machen, weil wenn ein Ryan Joyce ein Turnier gewinnen kann bei der Pro Tour, dann kann das Max genauso gut. Die ganze Corona-Krise hat auch natürlich damit zu tun, dass er eine Menge Boden verliert im Ranking. Weil ich sage jetzt mal, mit der neuen Regelung der European, die wirklich ausschlaggebend sind für solche Race-Tables beziehungsweise Ranglisten, die ja separiert sind bei der PDC, denke ich, würde es auch ganz anders aussehen, Sascha.
Aber er hätte ja die Super League spielen können, theoretisch.
er hätte die Super League tatsächlich spielen sollen und im Nachhinein hat er mir gesagt, Jenny, warum habe ich es nicht gemacht? Sage ich ja. Man hat jetzt eine Entscheidung getroffen, als die Anfrage da war, hat man sich jetzt dagegen entschieden. Ihr könnt euch bestimmt noch erinnern, dass er auch vor Corona die Turniere lahmgelegt hat, er auch ein Turnier, also ein Wochenende zurückfliegen musste während eines Turniers. Da ging es ihm nicht gut mit dem pfeiferischen Drüsenfieber.
Mhm. Aber genau. Ich will da nochmal einhaken, weil er hatte doch jetzt echt viel Zeit gehabt, also in dieser Corona-Zeit. Und ich bin da total bei Jana. Also die Super League war doch eins der ganz, ganz wenigen Angebote, eine der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten, um bei einem Wettkampf von Relevanz sich zu messen und vielleicht auch schon mal mit den neuen Gegebenheiten, die die Situation einfach mit sich bringt, sich damit anzufreunden und so ein bisschen reinzugrooven. Also es ist ja schön, erstmal zu hören, dass er auch sagt, ja, vielleicht hätte ich sie doch auch spielen sollen. Und gerade dann mit dem Blick, wenn man aufs Race guckt, zur WM, sieht nicht so gut aus, ne? Also muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, da kann ich dir jetzt eigentlich nicht zustimmen, Lutz, weil du musst es aus einer anderen Perspektive schauen. Wir wussten ja alle nicht, wie es weitergeht. Ja, es stand ja wirklich in den Sternen, wie geht es überhaupt weiter? Kommt überhaupt eine WM zustande? Wann geht es normal wieder weiter? Max war zu diesem Zeitpunkt Platz 24, glaube ich, der Rangliste. Also man rechnet nicht, dass man aus den Top 32 rausfällt, wenn man die Super League mitspielt und die Regularien sich anschaut und die Super League gewinnt, ja, ist man als International Qualifier dabei und Max hätte riskiert, wirklich eine Runde zu verlieren. Ja, anstatt in der zweiten Runde mit einzusteigen, wäre er in der ersten Runde eingestiegen. Ja, bei Gabriel war es, glaube ich, sponsorentechnisch so, dass er da mitgespielt hat, sonst hätte es jetzt für ihn auch keinen Sinn gemacht, weil er ist ja auch recht safe bei der WM dabei, also Gaga spielt gigantische Darts, also ich kann mir nicht vorstellen, dann müsste es ja wirklich mit dem Teufel zugehen, dass er nicht bei der WM ist. Ich finde es jetzt halt traurig, ja, dass die PDC schon die Premier League komplett angesetzt hat in Milton Keynes, was eigentlich recht gut war, und dafür nicht diese European gemacht hat, ja, oder die Players Championship, ne, die sind für viele natürlich wichtig. Na klar, die haben Millionen Zuschauer, die das natürlich interessiert, Jan Peter Wright, Gary Anderson, Durant zu sehen. Für uns ist natürlich im Fokus was ganz anderes, ne? Und wir wollen jetzt da nicht den Anschluss verlieren. Und es ist jetzt wirklich blöd gelaufen, muss ich sagen. Also man hätte vorher nicht so damit rechnen können. Man hätte eigentlich mit allem rechnen können. Man hat sich dagegen entschieden. Es ist leider so.
Ich habe mich bei der Super League mit Max Hopp mal unterhalten. Er war ja einen Tag zum Co-Kommentieren dort. Und er hatte mir gegenüber geäußert, dass er den Wunsch hat, eine deutsche Trainingsgruppe zu gründen. Also er sagt jetzt eben, durch seinen Umzug zurück nach Hessen wäre er ja ganz nah dran an Nico Kurz und an Gaga Clemens. Und er hat die Auffassung, dass die deutschen Spieler sich so ein bisschen zusammentun müssen, um quasi ein starkes deutsches Team aufzubauen, was dann gegenüber den Niederländern, gegenüber den Engländern sich behaupten kann. Was hältst du von der Idee oder wie stehst du dazu?
Also man muss ja sagen, Jana, da finde ich es wirklich, das wissen auch wahrscheinlich nicht so viele oder können sich vielleicht viele nicht so ausmalen. Tatsächlich haben alle deutschen Spieler unter sich wirklich ein sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis. Da ist der eine wirklich nicht sauer auf den anderen, der andere freut sich für den anderen. Das ist bei tatsächlich anderen Nationen so nicht der Fall. Ich sehe es auch auf der Pro-Tour. Und ja, man hätte das schon viel früher und wir haben auch quasi auch schon mal so Brainstorming betrieben, wie so etwas aussehen könnte. Nun ist das halt im normalen Alltag und im Turniermodus, wenn der normal gelaufen wäre mit den ganzen Pro-Tours und Europeans, halt schwer termintechnisch da irgendwas zu organisieren. Aber ja, wenn man zu dieser Zeit jetzt sich halt als 6, 7 Spieler so zusammengetan hätte. Und wirklich an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, also Darts Deutschland hat wirklich gute Spieler, ja, wirklich gute Spieler. Und in meinen Augen unterscheiden sich tatsächlich nicht so sehr, ja, als die internationalen Hochkaräter. Da sind die eigentlich nur im Vorteil, weil sie halt mit der Situation mehr bewandert sind als die deutschen Spieler. Ja, Nico Kurz, man hat gesehen, was der Junge imstande ist zu leisten. Ja, also wenn für ihn das Normalität wäre, dann könnt ihr mir wirklich glauben, dass der wirklich auch ganz andere Sachen machen kann. Ja.
Aber ist ein großer Unterschied nicht auch darin, dass es in anderen Ländern einfach schon andere Möglichkeiten gibt? Also wenn ich an Dragutin Horvat denke, der ja sportlich das Potenzial hat und seit Jahren in der Super League vorne immer mit dabei ist auf nationaler Ebene, der dann sagt, ich kann es mir einfach nicht leisten. Ich kann es mir nicht leisten. Selbst wenn ich zur Q-School gehe und die Tourkarte kriegen würde, ich wüsste gar nicht, wie ich das finanzieren soll. Ist das nicht auch einfach ein ganz großer Schritt, dem man sich mal widmen müsste und wo du vielleicht als Manager auch, ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch ein bisschen mit dran drehen, so ein Team aufzumachen, ein Talentteam, was dann Sponsoren hat, wo die Industrie mit reingeht. Oder wie siehst du das?
Ja, wir haben leider in dieser Hinsicht wirklich, also das zählt eigentlich gar nicht zu meiner Stärke. Ich bin halt wirklich der Normalo. Habe jetzt mit großen Geschäftsleuten halt wenig am Hut, beziehungsweise nicht diese Connections. Da sind halt natürlich andere ganz im Vorteil. Das ist eigentlich mein größter Nachteil, dass ich da jetzt nie mich darauf konzentriert habe. Das ist aber der springende Punkt, finde ich, muss ich an dieser Stelle sagen, die Entwicklung ja ein bisschen auffällt. Ja, zum Beispiel, ein Beispiel am Rande, ja, Martin hat sich eine Zeit lang wirklich Gedanken gemacht. Das war im letzten Jahr, ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern, da ist es bei ihm wirklich überhaupt gar nicht gelaufen, ja, am Anfang der Saison sogar. Ja. Und da hat er mir, da ist er am Sonntag beim Turnier ausgeschieden, hat angefangen zu weinen und das war natürlich unter anderem auch, natürlich hat er mir gesagt, Janni, du gibst so viel Geld für mich aus und man tut mir dann leid, ne, weil ich merke, es ist in seinem Kopf und ich krieg's das nicht raus, obwohl ich ihm zigmal gesagt habe, er soll sich darüber keinen Kopf machen. Also es ist nicht so, dass ich kein Essen auf den Tisch kriege. Aber es ist halt wirklich ein Manko, ja, dass wir da jetzt nicht irgendwie gute Stützen haben, die den Jungs wirklich diesen finanziellen Aspekt nehmen.
Das nur noch mal zum Verständnis. Das Prinzip läuft so, du bezahlst, also im Fall von Christian Bunse und Martin, du bezahlst das. Du bezahlst die Flüge, die Unterkunft und alles, was noch da so dazugehört und profitierst dann eben von Preisgeldern.
Von den Preisgeldern, genau. Von den Preisgeldern, von den Sponsorengeldern. Letztlich ist das halt jetzt, für mich ist es immer ein gutes Geschäft, wenn ich keinen Verlust mache.
Ja, ja.
Aber für mich ist es wichtig, dass die Spieler davon leben können.
Ne? Aber die Preisgelder sind jetzt ja auch nicht so hoch in den Sphären. Also man kann ja nachgucken, was Martin oder auch Christian eingespielt haben in letzter Zeit. Da frage ich mich die ganze Zeit, wie kannst du da jetzt auch noch von leben? Also vorhin hast du erzählt, griechisches Café, Insolvenz, du hast Treppen geputzt. Wo kommt jetzt die ganze Kohle über Marcel oder wo hast du deine Einnahmen?
Ja, das war ja jetzt so, dass ich habe ja auch danach ganz normal gearbeitet wie jeder andere und habe mir da etwas angespart. Das war ein Kapital, was man zur Seite gelegt hatte. Ein anderer hätte ein Haus gekauft. Ich habe es halt in Martin investiert, in Christian.
Ja. Okay. Also es ist auch so ein Stück weit eine Wette auf die Zukunft, ne?
Bitte?
Es ist auch ein Stück weit dann so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, also dass du irgendwann dann auch finanziell profitieren kannst.
Das war eigentlich nie mein Ziel oder mein Target, sage ich mal. Natürlich wünscht man sich, dass man ja davon natürlich auch profitiert, aber eigentlich war mir immer der sportliche Erfolg ganz wichtig. Mhm, ja, okay. Und deswegen sage ich, war es für mich jetzt oder ist es immer noch, ja, nicht, es geht darum, dass ich jetzt nicht miese fahre eigentlich. Wenn es jetzt so ist, dann ist das so, da kann ich es jetzt nicht ändern. Aber die Spieler sollen in erster Linie davon leben können. Das ist für mich wichtig. Es war tatsächlich auch so, ich sage jetzt mal, Schicksal, dass das eine zum anderen geführt hat. Und ich habe jetzt eigentlich auch nicht vor, mich großartig zu erweitern.
Also du bist nicht an Nico Kurz dran.
Nein, bin ich nicht. Aber bin ich nicht.
Aber an David Nachreiner.
Bitte?
Aber an David Nachreiner?
Auch nicht, auch nicht. Auch ich wünsche den Jungs natürlich nur das Beste, um Gottes Willen. Ich kann mich jetzt, ich kann nicht auf drei Hochzeiten tanzen. Die drei Jungs, die sind eigentlich schon zu viel, ja. Also und es passt auch nur, weil sie sich untereinander wirklich auch gut verstehen und mir auch ein bisschen das Leben einfacher machen.
Janni, ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, auch weil der Lutz ja ein paar Mal nachgefragt hat zum Thema Geld, du musst dir das natürlich auch so vorstellen. Er kann sich das nicht vorstellen, weil wenn ich ihn zum Beispiel anrufe und sage, du, ich habe hier einen Text geschrieben, kannst du vielleicht mal drüber lesen, weil du bist ja der viel bessere Autor, wo mache ich da vielleicht einen Fehler? Dann macht er das, aber 3,5 Minuten später macht es auf einmal Ping in meinem E-Mail-Postkasten und da ist sofort die Rechnung drin. Also das musst du natürlich auch einschätzen können.
Ja, und wenn ich dich anrufe, ist es ja auch immer ein Ärgergespräch, ne?
Ja. Genau, wir haben uns alle, sehr schön, haben wir das auch aufgenommen.
Ja, aber Sascha, ganz ehrlich, findest du das nicht auch ein bisschen überraschend? Also ich habe hier gerade gesessen und gegrübelt. Ich hatte mir das anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, wir sprechen hier mit einem windigen Manager und das kommt alles so pießig rüber.
Ja, tatsächlich muss ich dir sagen, Lutz, den Eindruck gewinnen viele Leute. und haben wirklich auch ganz andere Vorstellungen. Also es sind ja Erzählungen jetzt von den Jungs, ja, da gehen ja auch Leute auf die zu und sagen, ey, passt auf, der sorgt euch aus und der wird euch ausnehmen. Ich meine, wenn es so ist, dann ist es wahrscheinlich das Gegenteil. Aber es ist wirklich bei uns wirklich halt nicht so, wie es viele kennen oder aus dem professionellen Sportbereich, eigentlich völlig unüblich. Ne? Es ist wirklich, der Sport steht an erster Stelle. Für mich sind die Jungs heilig. Wenn die Jungs wirklich ein Major-Turnier gewinnen, ja, dann kommen die Anfragen und die ganzen, ja,
klar, Einladungen aber ich
von ganz alleine.
Ich sehe halt noch nicht einen von den dreien ein Major-Turnier gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, dass du schon im Dart, das ist immer noch Nische, klar ist das Interesse gewachsen und das ist ja auch wunderbar so. Aber ich glaube schon, dass man da auch proaktiv noch sein muss und auch mal auf Firmen zugehen muss und da mal ein paar Zahlen vorlegen muss, Einschaltquoten und aus den sozialen Netzwerken, Kontakte und so weiter, um da was... Also klar, grundsätzlich... Verstehe ich mit dem Erfolg, das erhöht die Chance auf besser dotierte Sponsoring-Verträge, aber soweit sind wir ja leider noch nicht.
Dazu muss ich sagen, Lutz, die wenigsten haben damit gerechnet, dass Max ein European-Turnier gewinnt. Und zu erwähnen ist ja, er kam ja wirklich von seinem schlechtesten Jahr ever.
Ich glaube, das wissen viele leider noch nicht. So, und da denke ich schon, dass man, wenn man da aktiv wird, vielleicht, ich habe keine Ahnung, also ich stelle mir das ja nur so vor in meinem Kopf, dass man da ein bisschen mehr noch erreichen könnte. Aber du hast ja auch schon gesagt, dass das vielleicht nicht deine Paradedisziplin ist, ne? Sondern
das ist tatsächlich, habe ich vorhin gesagt, nicht meine Stärke, weil ich allein den Draht nicht zu solchen Firmen habe und mich aber eigentlich auch nicht in dieser Position sehe, diese Firmen beziehungsweise jetzt irgendwie einen Aufruf zu starten, dass man Sponsoren sucht. Also für mich ist das Spielerische, steht da ganz an erster Stelle. Und alles andere, man soll sich eigentlich immer, finde ich, mit dem beschäftigen, was man am besten kann. Und wenn man in einer Sache nicht sich gut auskennt, dann sollte man sich eigentlich damit nicht befassen. Und den sicheren Weg gehen, dass wenn mal eine Anfrage da ist, versuchen, das Beste sich rauszuholen.
Ja, Jana? Das Beste, Das war ein sehr schöner Satz, den du gerade gesagt hast. Man sollte immer das tun oder sich darauf fokussieren, was man am besten kann. Und wie du gerade merkst, ist Lutz besonders gut im Fragen stellen und im Nachfragen stellen. Ja, deswegen hat er ja auch sein, das Schlimmste kommt ja noch, seine Lieblingskategorie Shame On. Deswegen ist es ja auch seine Kategorie. Okay. Und deswegen grätsche ich mal hier rein und würde sagen, wir schlagen mal den Bogen zu unserer Kategorie, oder?
Ja, und wir spielen das jetzt auch echt schnell durch, weil wir wollen ja unsere Hörer auch nicht mit 3,5 Stunden Podcast überladen.
Was die Redeanteile angeht, hat Jannis uns ja ohnehin schon heute glatt abgezogen. Also
das ich rede viel, Lutz, das sagen mir viele. Sorry dafür an dieser Stelle.
Ja, okay, also pass auf.
5%, weil der Böckener hatte 95, da kannst du ja nach Adam Riese 5 gehabt haben. Alles gut. Alles gut.
du weißt, was jetzt kommt? Du kennst Shame On?
Kenne ich nicht, nee, aber...
Pass auf, du kriegst jetzt Fragen oder erstmal eine Frage und es sind unverschämte Fragen. Fragen, die man eigentlich nicht stellt, Fragen, die unerhört sind oder unbequem sind. Du kannst nach jeder Frage sagen, das beantworte ich nicht, da sage ich nichts zu, damit ist das Ganze dann beendet. Solange du die Fragen beantwortest, kriegst du auch immer eine weitere, die du dir anhören kannst. Ich fange mal an, ja?
Okay.
Erstens, wie lange dauert es, bis du Medienanfragen für deine Spieler beantwortest? A, 4 Wochen, B, 5 Monate, C, 8. Da muss ich mich zurückmelden.
A.
Dahinter steckt natürlich so eine Recherche von mir. Ich habe mal mit ein paar Leuten, es gibt ja noch nicht so viele, die regelmäßig sich für Darts interessieren im deutschen Medienbereich, zumindest nicht bei den Schreibenden, habe mich mal umgehört und da kam schon durch, dass du die eine oder andere Frage mal hast sausen lassen oder sehr spät erst beantwortet hast. Stimmt das oder wurden dir da irgendwelche Märchen zugetragen?
Kann durchaus sein, kann durchaus sein.
Okay, sehr ehrlich, das ehrt dich. Kommen wir zur zweiten Frage. Weshalb hat Gabriel Clemens den falschen Manager?
Er hat ja keinen falschen Manager. Er hat eigentlich mit den besten Manager.
Aber nicht dich.
Nee, nicht mich. Aber für seine Sichtweise, beziehungsweise aus meiner Sicht, hat er mit seiner Freundin Lisa wirklich die beste Person.
Okay.
Weil nächste sie am Frage. Nächsten an ihm dran ist, meinst du jetzt?
Richtig, richtig, richtig.
Emotional, ja.
Ja. Und ich bin, das muss ich auch wirklich sagen, da bin ich eigentlich wirklich auch froh, dass er sich für diesen Weg entschieden hat, weil es wirklich der Beste für ihn wäre, weil alles andere wäre falsch, bin ich mir ziemlich sicher.
Mhm. Kommen wir zu 3. Wie oft ziehst du Leute über den Tisch?
Ich denke, ich ziehe keine Leute über den Tisch.
Muss man das nicht als Manager auch manchmal?
Das weiß ich nicht. Wie gesagt.
Okay.
Also ich bin eigentlich immer selbst das Opfer.
Viertens, bitte vervollständigen. An der Nase eines Mannes erkennt man seinen?
Erkennt man seinen? So, da musst du mir ein bisschen kurz, wie viele Sekunden habe ich?
Also pass auf, ich baue dir eine Brücke. Es gibt so ein deutsches Sprichwort ab 18. An der Nase eines Mannes erkennt man seinen Johannes. Ich sage aber, an der Nase eines Mannes erkennt man seinen?
Uiuiui.
Okay, wie heißt du?
Jannis.
Ja, das passt doch wunderbar. Erkennt man
seinen? Okay, gut, alles klar.
5. Frage. Auf deiner Website wirbst du als Deutschlands aufstrebendster Dartshop. Ist das ein Scherz oder gibst du da jetzt demnächst tatsächlich mal Gas?
Also tatsächlich ist dieser Spruch von Marcel gewesen, aber zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat und wir es mit eingebaut haben, war es tatsächlich so, dass wir wirklich großartige Sprünge nach oben gemacht hatten.
Wann war dein größter Zahltag? Wo hat es mal richtig geklingelt in der Kasse?
Zahltag? Eingenommen, meinst du jetzt?
Ja, ja.
Das war tatsächlich, da kann ich die Story erzählen, bei der Promi-Darts-WM. Ah. Weil da sind wir hingefahren und keiner hat es für wichtig empfunden, uns zu sagen, dass der Gewinner eine Summe X erhält. Und die Summe X, die war jetzt nicht schlecht. Und die haben wir auch erst erfahren, als das Turnier vorbei war. Und da war natürlich, ja, surprise, surprise, waren wir nochmal so happy.
Das ist ja geil. Das ist ja wirklich eine schöne Geschichte. Wie viel Xer hat denn die Summe? Fünf. Boah. Da kann man, und da fällt dann eben dieser Anteil nur nochmal zum Verständnis dann für dich auch ab als Manager, ne?
Genau. Ich kann es ja sagen, das ist ja kein Geheimnis, um Gottes Willen. Das waren 50.000 und da hat sich Martin natürlich auch gefreut.
Ja, klar. Hätte ich mich auch. keine Frage. Da müsste ich Bandermann mal keine Rechnung mehr schreiben.
Das muss ich ja an der Stelle wirklich auch sagen, dass jetzt plaudere ich ein bisschen auf den Nähkästchen, aber weil wir halt saubere Geschäfte machen, haben wir auch nichts zu verbergen und deswegen können wir auch offen reden. Hat Martin, nachdem er das erfahren hat, gesagt, Janni, Marcel hat eigentlich genau den gleichen Anteil. Also wir müssen das Geld eigentlich mit Marcel teilen. Ja? Mhm. Und da habe ich gesagt, Respekt Martin, in so jungen Jahren so sozial zu denken, finde ich wirklich gut. Und Marcel hat sich natürlich auch gefreut. Und ja, das spricht auch für Marcel, für Martin, Entschuldigung.
Ja, stark.
Gut. Ja. Frage 7. Welcher Spieler auf der Pro Tour nervt dich noch mehr als diese Fragen hier?
Ich habe viele, die ich nicht mag.
Ja, dann hau raus.
Aber wer ist der, den ich überhaupt gar nicht mag? Das ist tatsächlich...
Ich glaube, du steigst aus.
Eigentlich Conan Whitehead.
Okay, warum?
Aber ich muss mich korrigieren. Es ist Joe Cullen.
What? Okay.
Joe Cullen, aus dem einfachen Grund, Sindelfingen, vor 3 Jahren hat er ein wirklich super Match in der ersten Runde gegen Martin gespielt, hat 6-5 gewonnen. Martin ist bekannt als fairer Spieler. Und das war wirklich 96er Average gegen 95 oder ja, in dem Dreh war das auf jeden Fall, müsste man jetzt nochmal nachschauen. Weil die Zuschauer ihn ja halt ausgebuht haben, was natürlich nicht fair ist, ja, hat er im Interview mit Elmer gesagt, jetzt say bye-bye to the last home nation. Und da ist der Spieler bei mir unten durch gewesen, weil Martin hat bei diesen Buhrufen, also Martin ist bekannt, dass er das auch quasi nicht möchte. Er möchte immer fair und straight gegen den Gegner gewinnen. Ja, er möchte nicht dadurch profitieren.
Ja, kann ich bestätigen.
Und er fand das wirklich nicht respektlos halt von Joe Cullen, dass er ihn in dem Fall so quasi angegriffen hat. Und
du bist echt ein loyaler Typ. Also
ja, voll.
Es kommt immer wieder raus. Okay, ich drücke ein bisschen aufs Gas, sonst tickt die Uhr hier gleich immer lauter. Achtens, wer ist amateurhafter aufgestellt? Der DDV oder die PDC Europe?
Ja, der DDV.
Schön, dass du lachst. Okay. Neuntens, wie denkst du über Sarah Mikowski?
Also tatsächlich muss ich sagen, finde ich es gut, dass sich auch eine Dame für den Dartsport so fasziniert und auch wirklich Leute erreicht, die die wenigsten von uns erreichen würden.
10. Frage. Stimmt es, dass man als Grieche, zumindest beim World Cup of Darts, vor den Spielen nur Uso trinkt?
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also, ich, wer mich kennt, der weiß, dass ich wirklich kaum Alkohol trinke. Und ich habe das auch beim World Cup gemacht, weil für mich war es halt wirklich wie eine Feier, ne? Wie Geburtstag. Ne? Und ich habe mich wirklich darauf gefreut und wollte das halt wirklich auch so erleben. Ne? Ich finde, dass man rein sportlich nichts braucht, um besser zu spielen.
Du bist halt auch so der Coke Zero-Typ wie ich wahrscheinlich, verstehe ich.
Ja, Apfelschorle, Orangensaft.
Hast du noch eine, Lutz, oder war das schon 10, oder?
Nee, du hast jetzt super übernommen. Also Gratulation an Janis. 10 von 10, ganz easy. Schöne Antworten dabei. Ich bin hochzufrieden.
Ja, jetzt haben wir auch einige Fragen gestellt, viele Antworten bekommen. Danke für deine offene Art, Janis, dass du dabei warst.
Gerne, ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch natürlich alles Gute finde, dass viele Interesse daran haben. Und ich habe auch bis jetzt nur das Beste gehört.
Ja, und wow. Danke fürs Kompliment. Wir machen das ja auch nur aus Spaß an der Freude. Wir verdienen damit auch kein Geld. Wir finanzieren das auch nur vor, Janni. Also das ist ähnlich wie bei dir eigentlich. Da kommen wir gut.
Vielleicht möchtest du ja dein Sortiment um einen Podcast erweitern. Ich glaube, wir passen ja, das zusammen.
Deswegen versteht ihr uns wahrscheinlich. Nein, nein, Spaß beiseite. Ich wünsche euch wirklich das Allerbeste und mit netten und lustigen Gästen. Und ja.
Vielleicht sprechen wir auch mal in naher Zukunft mit einem deiner Jungs, würden uns drüber freuen und dann quatschen wir eh nochmal. Danke für deine Zeit auf jeden Fall.
Gerne, Sascha.
Servus, mach's gut.
Ciao.
Ciao, Jana. Ciao, Lutz.
So, dann haben wir das doch eingetütet, die heutige Folge. Ich glaube, wir können den berühmten Deckel drauf machen jetzt. Und ja, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wer durchgehalten hat, kriegt natürlich die Triple 20 von uns, würde ich sagen. Die muss einmal auf jeden Fall fallen. Danke Lutz, danke Jana und dann hören wir uns wieder und normalerweise, wenn wir das so beibehalten können in unserem Rhythmus, den wir versuchen natürlich auch immer wieder zu finden in unserem vielbeschäftigten Leben, wir haben ja noch ein paar andere Jobs nebenbei, dann droppen wir diesen Podcast natürlich, wie ihr es jetzt hoffentlich bald schon gewohnt seid, am 26., denn das ist 26 Darts und dementsprechend danke nochmal fürs Zuhören und bis hoffentlich bald, macht's gut!
Tschüss. Ciao. Ciao.